So, früh am Morgen, der Kaffee ist im Pott und ja, wie geht's dir?
Gut.
Schicker Pulli. Ich dachte, du trägst keine Pullover mit Aufdruck.
Ja, ich komme ja quasi gerade auch vom Aufstehen.
Schläfst du im
Das
Pulli mit
schaut etwas
Aufdruck?
anders aus. Ja. Aber nö, wir haben es 9 Uhr am Morgen. Wir nehmen jetzt nach dem Rennen auf. Es war ja eine lange Nacht. Es ist einiges passiert, nicht wirklich auf der Rennstrecke, sondern eher daneben, was wir ja zu diskutieren haben, Maxi. Deswegen nimm lieber noch einen großen Schluck Kaffee, denn dann bist du bereit für die 98. Ausgabe.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 98. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Früh am Morgen, die Schicht ruft, aber wir nehmen für euch trotzdem auf zum großen Preis von Jeddah in Saudi-Arabien, das zweite Saisonrennen. Moritz, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Du hast es im Intro schon angekündigt. Trotzdem vielleicht vorneweg einmal ganz kurz das offizielle Gesamtklassement in den Top 3. Die 1 ist Checo Perez, die 2 ist Max Verstappen, der Weltmeister, und die Nummer 3 ist Trommelwirbel.
George, nein, Fernando Alonso.
Ah.
Der Dritter wurde, dann wurde es ihm wieder aberkannt. Dann war George Russell kurzzeitig Dritter und tief in der Nacht gab es dann ja, die finale Entscheidung, dass Fernando Alonso seinen dritten Platz zurückerhält. Ich glaube, lass uns das vielleicht gleich am Anfang auch machen, wie das dazu
Ja.
kam. Und zwar Fernando Alonso stand beim Start nicht richtig in der Startbox. Er war ein bisschen zu weit links. Hat dann eine 5-Sekunden-Penalty bekommen, hat die auch abgesessen, hat dadurch aber nicht so viel Zeit verloren, weil er nämlich glücklicherweise wegen einem Safety Car in Runde 18 dann hereinkam. Genau, ist dann abgesessen und eigentlich genüsslich auch auf P3 rumgefahren. Da war von hinten wenig Bedrängnis von den Mercedes. Nach vorne ging eigentlich auch nichts mehr, weil die Red Bull wirklich teilweise eine Stunde, eine Sekunde schneller waren als der Rest des Feldes und auch die engsten Verfolger, in dem Fall eben Aston Martin. Und eine Runde vor Rennende kam dann auf, dass Alonso nämlich eventuell die Strafe nicht richtig abgesessen hat. Wir erinnern uns an Bahrain. Da gab es dasselbe mit Esteban Ocon, der da, glaube ich, 3 oder 4 Zehntel zu früh schon
Ja,
die Strafe
genau.
losgelöst wurde. Also anstatt 5 Sekunden waren es bei ihm nur 4,6, 4,7. Das war bei Fernando Alonso nicht der Fall, sondern es soll angeblich der hintere Wagenheber. Das hat man in der Onboard-Kamera nicht gesehen, weil klar, man hat ja keine Augen nach hinten, aber in anderen Kamerawinkeln, die dann später ausgespielt wurden, nach dem Rennen, hat man es gesehen, dass der schon dran war am Auto, beziehungsweise sehr nah dran war. Und das soll nicht erlaubt gewesen sein. Und dann kam quasi um 19:45 Uhr deutscher Zeit, das Rennen war um 19:26 Uhr deutscher Zeit zu Ende, kam die Nachricht, dass er eine Strafe bekommt. Dann gab es die Medieninterviews und dann hat George Russell, der ja nicht auf dem Podest war, erfahren, er erbt den dritten Platz. Dann hat George Russell gesagt, naja, um ehrlich zu sein, freue ich mich, aber eigentlich ist Fernando der verdiente Sieger. Alonso sagte, ach komm, eigentlich ganz geile Begründung ist, ich stand da oben, hab Champagner gespritzt und auch meine Sponsoren, Aramco und so, waren glücklich, die wurden gesehen. Es ist ärgerlich, wir haben das schnellere Auto, aber es ist einfach nur peinlich für die FIA. Dann wurde lange diskutiert, Aston Martin hat dann auch Einspruch erhoben und hat dann den dritten Platz wieder gewonnen, weil sie haben 7 Videobeweise geliefert, dass hinten, also der hintere Wagenheber auch bei 7 anderen Vergehen, wo auch wann und wo auch immer sie gewesen sind, das müsste man jetzt noch ausführlicher herausfinden, weil es aber in der Kürze der Zeit leider noch nicht möglich, dass es nämlich üblich ist. Im Reglement steht, dass es nicht am Auto gearbeitet werden darf, wurde ja eigentlich auch nicht, es wurde es nur angesetzt, beziehungsweise quasi so schon, oder man war so nah schon dran, dass man keinen Zeitverlust hat. Und deswegen ist Fernando Alonso wieder Dritter geworden. Also ein
Wahnsinn, was
Regelirrsinn.
ein.
Ja,
Ja.
Irrsinn, ne?
Genau, lass uns nochmal in die Genese vielleicht reingehen. Man muss vielleicht dazu sagen, weil du Ocon erwähnt hast, der einen ähnlichen Incident ja letztes Mal hatte in Bahrain. Es war ja wieder der Grund, genauso wie bei Ocon, wenn ich mich da richtig erinnere, dass Alonso sich falsch in die Startaufstellung stellt. Das ist, glaube ich, so der allererste Urfehler, den man bei der ganzen Diskussion auch einfach nicht vergessen sollte, weil das ist eigentlich ein Anfängerfehler, der einem Alonso nicht passieren darf, aber er ist ihm passiert. Ich glaube, es wurde auch dieses Jahr irgendwie neu umgestellt, so teilweise angepasst.
Genau. Links und rechts darfst du da nicht zu weit drauf stehen. Ich meine, wenn du zu weit vorne schießt, ist eh klar, dann gewinnst du ja auch was.
Ja, safe. In dem Fall... Genau, also das, und das war, glaube ich, auch der Grund, warum er am Anfang in der Medienrede jetzt gar nicht so offensiv war. Also er hat natürlich gegen die Vier geschossen, das bietet sich an der Stelle ja auch an. Ja. Aber er hat das schon, glaube ich, so ein bisschen verstanden, die Strafe an sich ist ja seine Schuld und nicht irgendwie zu Unrecht ausgesprochen in the first place, nämlich diese 5-Sekunden-Strafe. Ja, und dann muss man eben sagen, er hat es auch richtigerweise auf den Punkt gebracht, finde ich. Wir reden hier ja auch regelmäßig darüber als leidenschaftliche Formel-1-Enthusiasten. Da ist das System falsch, hat er gesagt. Das System, in dem Fall eben die Sportkommissare, die bei der Formel 1 während des Rennens die Regeln hüten. In dem Fall Hassan Alabadali, Enrique Benoldi, Mathieu Remery und Nish Shetty. Das sind jetzt, glaube ich, alles keine Legenden in der Formel 1 gewesen. Insofern,
die dann... Eigentlich sitzt auf ein Apfel und ein Ei. Also, so ehrlich muss man da auch sein. Das ist... Was man dann so hört, das ist ein sehr undankbarer Job, aber gut, entbindet sie ja nicht.
Nee, und du kriegst, glaube ich, schon einen Formel-1-Granten dazu, dann zahlst du ihn halt ein bisschen, was die Formel 1 verdient, genug
Geld. Ja, aber ich glaube, dass das auch nicht jeder machen möchte. Mit Antonio Lutz ist jetzt da manchmal, der ist wahrscheinlich noch der bekannteste oder der neueste, aber ansonsten ist es so ein eher undankbarer Job.
Das auf jeden Fall, die Sportkommissare eben dann entschieden, ist eine Strafe und dann, und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was Fernando Alonso auch meint und das ist das, was die Leute auch teilweise aufregt, dann schaltet sich das
ROC
nochmal, ja, das ROC quasi nochmal ganz am Ende ein. Genau, die sozusagen der Videobeweis, der Kölner Keller der Formel 1.
Genau, wie in Gänze.
Die schalten sich viel zu spät ein, in der allerletzten Runde. Und das ist natürlich dann für alle Beteiligten sehr unbefriedigend, mit dem Hinweis, ja, haben jetzt doch nochmal was gesehen. Ich persönlich finde, oder hätte es nachvollziehbar gefunden, wenn man sagt, hey, der Wagenheber dockt an das Auto an und dann ist es einfach ein Berühren und dann ist es einfach das ist eine Strafe. Also insofern finde ich es jetzt fast sogar noch ein bisschen unangenehmer, dass sie das wieder zurücknehmen müssen, weil Aston Martin, wie du ja richtigerweise sagst, dann mit 7 Vorfällen aus der Vergangenheit ankam und gezeigt hat, ja, da wurde sie ja auch nicht bestraft. Da denke ich mir dann halt, und das ist ja auch wieder sowas, ihr macht Regeln ohne Ende. So unglaublich dicke Regelwerke. Und dieser simple Fall ist dann nicht klar gelöst. Also wieso sagt man da nicht, berühren ist...
Don't touch the car.
Naja, wie auch immer, auf jeden Fall sehr unbefriedigend für viele, die jetzt irgendwie zu spät ins Bett gegangen sind. Gerade junge Formel-1-Fans werden es wahrscheinlich heute Morgen erst erfahren haben, dass er doch Dritter geworden ist.
Ja, ich muss sagen, der Sport, also ich glaube erstmal, dass das... also eigentlich war das Thema, glaube ich, durch für die FIA und dann dieser Videoschiedsrichter hat sich das nochmal angeschaut und dann die Rennleitung informiert.
Ja.
Das muss von jemandem gekommen sein, wahrscheinlich von Mercedes, wie George Russell hat es auch gesagt. Soll ich jetzt noch mehr pushen, kriegen die oder haben die das richtig abgesessen? Ich glaube, Mercedes hat sich das nochmal angeschaut und dann eigentlich sicher die FIA quasi Aston Martin angesperrt bei der FIA. Was auch in Ordnung ist, ist Rennsport und dafür gibt es ja auch top bezahlte Juristen oder, sag ich mal, Regelhüter, die sich das anschauen. Was auch beeindruckend ist, dass die ja innerhalb von kürzester Zeit 7 Beweise gefunden haben. Das mussten wir auch erstmal finden.
Ja, das haben die offensichtlich in der Schublade.
Genau,
also, wahrscheinlich haben sie es nach dem Ocon-Zwischenfall dich angeguckt.
Beziehungsweise, ich glaube, da sitzen immer echt extrem viele Leute, die genau
so genau
checken können. Also, da sieht man auch mal die Manpower an von einem Formel-1-Team.
Aber das ist doch eigentlich das Symptom dieses Problems. Also das Problem ist ja, weil jetzt wird in der ganzen Diskussion, es ist ja jetzt so, ja, das System ist fehlerhaft, das Vorgehen ist irgendwie blöd, der Prozess ist scheiße. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch so. Das Grundproblem ist aber eigentlich, dass die Formel 1 sich teilweise so sehr auf dieses Fehlerfinden fokussiert hat. Ja, in der Regel, auf Regelbrüche der anderen. Weil da bleibe ich jetzt auch dabei. Ich finde, der Fall an sich ist richtig entschieden worden. Also der Wagenheber toucht das Auto und dann ist es für mich einfach, scheißegal, was in den Regeln steht, völlig nachvollziehbar zu entscheiden, sorry, aber du hast das Auto zu früh angefasst. Und das ist das eigentliche Problem. Und es ist ja nur ein Symptom, wenn dann Mercedes mutmaßlich 3, 4, 5 Leute da hocken hat, die alle anderen Teams...
Alle Kameras nur durchschütteln,
Genau. Also das ist ja eben das eigentliche Problem. Da kann die FIA teilweise was dafür, weil sie die Regeln so ungenau formuliert teilweise und weil der Prozess nicht nachvollziehbar und transparent ist. Aber ehrlicherweise, glaube ich, kannst du den auch in dem Sport nicht mehr transparent gestalten, sondern, und da hatten sie wieder beim Thema, was wir letztes Jahr auch häufiger hatten, die müssen dieses Regelwerk einfach krass entschlanken und einfach klarer formulieren.
Ja, es ist viel zu oft, kommt im gesamten Regelwerk Schutt vor, also sollte. Ja. Das ist zum Beispiel auch eines der Symptome. Und was ich auch sage, wenn eine Entscheidung steht, muss man die auch dann so akzeptieren. Ich meine, das ist wie beim Fußball. Der Videoschiedsrichter entscheidet irgendwas. Genau. Und dann fängt man dann nachher auch nicht nochmal an und sagt, ja, eigentlich zählt das Tor doch nicht. Ja. Weil man muss ja auch sagen, Fernando Alonso, wenn er dann nochmal gekommen wäre oder eine 10-Sekunden Strafe bekommen hätte, der wäre ein ganz anderes Rennen gefahren. Und der hätte kurzzeitig auch überlegt, nochmal auf Soft zu gehen. Wahrscheinlich hätte er das dann gemacht, wäre dann schneller gefahren und so weiter und so fort. Das Rennen hätte sich anders entwickelt. Und der große Leidtragende ist ja vor allem der Zuschauer, wie du schon sagst, der blickt ja auch gar nicht mehr durch. Dann denkt man sich ja wirklich, also weiß nicht, wenn du abends ins Bett gehst mit einer Entscheidung, vielleicht dann liest, Fernando Alonso, verliert den dritten Platz, am Morgen machst du auf und dann liest du, er hat ihn doch wieder, dann denkst du auch, die haben ja nicht mehr alle Latten am Zaun.
Ja. Jetzt ist es Montag, 9:30, zu früh für irgendwelche Metaebenen, aber vielleicht ein Satz, bevor wir das Thema dann noch abschließen dazu. Ich finde, das ist halt eben, wir reden manchmal über die Netflixisierung des Sports, du siehst es in allen Sportarten, der Versuch immer so NFL-mäßig, über Videobeweise, über Technologisierung, über viel zu viele Regeln, den Sport zu perfektionieren. Mhm. Auch in der Formel 1, der ja laut Moritz Steidel ein perfekter Sport ist, geht das einfach nicht.
Habe ich nicht gesagt.
Oder perfektionistischer Sport.
Sagen wir mal, aber sieht man ja, wenn diverse Leute immer hocken, schon für den Fall der Fälle, wahrscheinlich haben die sonst nichts zu tun.
Ja.
Die schatten sich da einfach genüsslich durch und finden dann irgendwann mal was.
Ja. Ich meine nur, ich glaube, das ist, man kann es halt nicht perfekt machen. Es ist aber der Versuch und der führt dann zu solchen Blüten wie gestern Abend. Und das hast du jetzt nicht nur in der Formel 1, das hast du ja überall.
Und da einhaken, nämlich Lance Stroll, der sein Auto abstellen musste, hat dann ein Selfcare rausgerufen. Da sagt die FIA, also um einfach das Argument jetzt nochmal weiterzuspinnen, dass da überall alles kontrolliert wird, ist eben nicht der Fall. Denn die FIA hat gesagt, also der stand ja da in der Auslaufzone eigentlich ganz gut, aber die FIA sagt, from the initial camera angles available, the exact position of the stopped car from Stroll was unclear and therefore safety car was deployed as the safest option. Ich dachte, die haben eigentlich überall GPS-Sensoren und sehen, okay, der steht eigentlich relativ sicher, den rollt man ein bisschen raus, gut, der hat anscheinend auch ein bisschen gebrannt oder man durfte ihn nicht anrühren, was auch immer. Aber der stand da eigentlich relativ sicher, da ein Safety-Car rauszuholen. Jetzt kann man sagen, ja, die Sicherheit, aber der steht da wirklich in so einer Tasche. War in meinen Augen auch also eher lächerlich. Also, und also da kann man ja auch vielleicht mal einen Marshall fragen, ja, steht der gut, steht der nicht? Die verlassen sich da auf irgendwelche Kamerawinkel, die das Ganze auch noch verzehren und auf ihre GPS-Messsensoren. Und dass da überhaupt ein Safety-Car rauskommt, ist eigentlich auch lächerlich. Beeinflusst auch das Rennen.
Ja. Dann lass uns doch einmal ganz kurz über den Elefanten im Raum sprechen. Red Bull marschiert absolut davon, haben jetzt schon 87 Punkte. Der zweitplatzierte Aston Martin hat 38 Punkte, genauso wie der dritte Mercedes. Checo Perez gewinnt den großen Preis von Saudi-Arabien. Für mich etwas überraschend, weil ich ja immer ganz klar sage, Checo Perez ist die Nummer 2 und darf nicht gewinnen. Aber man muss vielleicht dazu sagen, es ist auch Rennen Nummer 2. Ab Rennen Nummer 7, 8, 9 wird wahrscheinlich geswitcht. Eine schöne Sache fand ich noch, dass Max Verstappen einfach ein gnadenloser Teamkollege ist, der sich in der allerletzten Runde noch die schnellste Runde holt. Es gab irgendwie so ein bisschen Diskussionen auf Social und auch im Cooling Room, also wo dann Perez und Verstappen Dialog hatten. Vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären. Ich hatte das Gefühl, Checo hätte eigentlich nochmal gepusht, aber er hat es dann nicht gemacht, weil das Team ihm gesagt hat, du hast die schnellste Runde und Verstappen hat sie sich dann einfach nochmal geholt. Oder ist das Quatsch?
Nö, genau so war es eigentlich. Also Checo hat nochmal nachgefragt, soll ich nochmal pushen? Der hat dann quasi im Interesse des Autos gedacht, soll ich da wirklich ans Limit gehen? Gut, das ist natürlich einfach gesagt, vielleicht hat er auch gemerkt, okay, ich kann nicht noch mehr pushen. Und da argumentiert es quasi so im Sinne von, das Auto muss geschont werden und Verstappen hat einfach weiter gepusht und sich die schnellste Rennrunde noch geholt und bleibt somit WM-Führender. Witzige Anekdote und zeigt eigentlich auch, dass man sich bei Red Bull nicht ganz uneinig ist. Ich glaube, Verstappen hat gemerkt, okay, ich kann nicht so pushen, dass ich den Perez mehr einhole. Verstappen ist von Position 15 ausgestartet. Weil er ja Antriebswellenproblem hatte so im Qualifying, ja, und da ging gar nichts mehr. Anscheinend ist es immer wieder auch im Rennen aufgetreten, da hat er komische Geräusche gehört, konnten die Daten aber nicht belegen und so ist der zweite Platz eh schon gut. Aber man sieht bei Verstappen gegen Perez, super Teamergebnis, aber so ganz im Reinen sind die nicht. Also anscheinend haben die auch technisch nicht, also ein paar Probleme, Red Bull. Und ich meine, wenn die sich da bekämpfen und in einem Punkt noch, sieht man auch, okay, die kämpfen auf Messerschneide. Ich halte dagegen, ich glaube, Perez war dieses Wochenende dann doch sehr stark, aber ist natürlich auch dem geschuldet. Ich glaube, Verstappen wäre wahrscheinlich auf Pole Position gefahren und dann hätte Perez auch keinen Land gesehen.
Glaubst du, dass Verstappen auch ohne Safety Car Phase so weit nach vorne kommt?
Ja.
Schon, oder?
Also,
aber das ist natürlich schon auch heftig.
Ja. Aber die Diskussion, ob er Perez noch schnappt und ich komme halt nicht mehr auf. Der hatte vorher Safety Car Phase 1, also die war in Runde 18. Hat er 21 Sekunden Rückstand und ist dann natürlich dann herangepresst worden auf das nahende Feld. Ich glaube, da musste man noch Hamilton überholen und das war es dann eigentlich auch. Auch auf P3. Aber er hat es so oder so geschafft. Also Red Bull, ich meine, die sind eine Sekunde schneller gefahren als alle anderen. Ferrari hatte Probleme wieder mit dem harten Reifen. Die hätten wahrscheinlich mit dem Medium ein bisschen besser ausgesehen. Die Ferraris waren generell die großen Verlierer von der Safety Car Phase, weil die kamen nämlich direkt in Runde 16 und 17, also zwei Runden, beziehungsweise eine Runde vor der Safety Car Phase rein. Also wenn du in der Safety Car Phase reingekommen bist, hast du 9 Sekunden gespart. Und diese 9 Sekunden haben im Endeffekt gefehlt, wobei Sainz und Leclerc auch einfach nicht so schnell waren.
Weil die Tire-Deck, ich wollte gerade sagen, also vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zu den Top 3 vorne. Weil wir das jetzt noch gar nicht so erwähnt haben, natürlich ein überragendes Wochenende von Fernando Alonso. Mit dem dritten Platz jetzt eben und auch dem dritten Platz im Qualifying. Aston Martin, aktuell das zweitbeste Team, top stark, besser als Mercedes, die ja eigentlich ihr Lieferant sind. Also insofern Hut ab dafür, auch Lance Stroll ziemlich stark gewesen. Und dann für mich ein bisschen die Verlierer dieses Wochenendes tatsächlich Ferrari. Charles Leclerc hat es ja noch geschafft auf Platz 2 im Qualifying. Musste dann von 12 starten, ganz genau. Aber das ist wirklich schwierig. Sechster und Siebter. Man hat halt wieder gemerkt, so die Ferrari-Krankheit der letzten Jahre allgemein, sie können einfach nicht mit beiden Reifen. Also ich glaube, es war der weiße, also der harte Reifen, mit dem sie überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Oder war es der gelbe?
Der gelbe hat der Hamilton, der ist dann besser mit, also wahrscheinlich wären sie besser gefahren mit Soft Medium, jetzt war Soft Hard. Aber es fehlt ihnen ja auch an Top Speed. Also die haben ja egal wo, sahen die nicht gut aus. Was ein bisschen überraschend ist und in meinen Augen ein bisschen das Bild so ein bisschen verwässert. Sainz ist jetzt in der WM-Wertung natürlich vor Leclerc und war auch in diesem Rennen vor Leclerc. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass Sainz nicht so zurechtkommt. In der Wertung spiegelt es sich ein bisschen anders wieder, weil Leclerc, muss man auch sagen, hat wieder Funkprobleme. Man hätte eventuell im Hamilton noch packen können, aber der Renningenieur hat ihm in der Safety-Phase zu spät gesagt, dass er pushen sollte, um noch vor Hamilton zu landen. Aber das ist nur eine Randnotiz. Im Endeffekt waren die so oder so immer nicht schnell.
Ja, wobei man schon sagen muss, also das leitet uns nämlich weiter auf das andere von ihrer Team Mercedes. Russell, klar, wäre jetzt oder ist fast Dritter geworden, ist Vierter geworden. Starkes Rennen von George Russell, der mit dem Mercedes zumindest noch ein bisschen zurechtkommt. Aber allgemein die Mercedes total zahnlos. Und dann ist es natürlich als Ferrari umso schmerzhafter, wenn du dann hinter denen bleibst, weil gerade in der aktuellen Saisonphase, Mercedes erfahrungsgemäß wird gegen Ende wieder Vollgas geben, das tut schon richtig weh für Ferrari. Weil Ferrari baut immer ab zum Ende der Saison.
Ja, folgt man der Regel, ist dem leider so.
Ja. Vielleicht eine Frage noch zum großen Preis. Also ich glaube, wir brauchen sonst Alpine / das BWT Racing Team. Das finde ich ehrlich gesagt, also ich mag ja das Rosa. Ich fand das eigentlich immer ganz cool bei Racing Point, aber jetzt ist es schon quatschig. Also wieso ist jetzt Alpine Rosa? Was soll das?
Wegen BWT.
Das ist ja, das ist mir schon klar.
Aber nur drei Rennen. Also ich glaube, ab Baku ist es nicht mehr der Fall.
Schon wieder, oder? Ja. Ah, okay. Ich dachte nämlich, dass es nur das allererste Rennen ist. Kevin Magnussen, starkes Rennen auf Platz 10, hat Yuki Tsunoda nochmal geknackt zum Ende.
Ja, das war wahrscheinlich das spannendste Überholmanöver im ganzen Rennen.
Ja, genau. Und ich hatte noch eine Frage zum Qualifying. Mhm. Was ist jetzt mit dieser 107% Zeit? Ist die eigentlich noch realistisch oder können wir die jetzt einfach komplett rausnehmen? Weil eigentlich hätte Logan Sargeant nicht starten müssen.
Richtig. Erstmal war es eine super Runde von Sargeant, der ist aber dann über die Boxeneinfahrt gefahren. Und da hat der Nils wirklich gesagt, die Boxenein- und Ausfahrt, diese gelbe Linie, ist quasi wie eine Mauer. Man darf sie berühren, aber auch nicht nur ein bisschen übertreten. Das ist ein Relikt von, oder eine Konsequenz von Max Verstappen in Monaco 2022, der die dann nämlich wirklich übercrossed hat. Sonst hätte Sargeant wahrscheinlich sogar das Q2 geschafft. So ist er im Q1 dann raus. Aber die Rennleitung schaut sich an, also ich meine, die haben ja auch ein Interesse, dass alle Autos mitfahren. Und die haben sich dann angeschaut, der ist ja in der 107%-Regel mal im Wochenende gefahren und hat es ja geschafft. Also, ja.
Du meinst, die ist eigentlich nur so als Interessensvertretung dafür, dass kein Auto mitfährt.
Wenn du es gar nicht schaffst, in 107% irgendwann mal reinzukommen. So.
Ja. Kein Sakon Yamamoto, der irgendwie 30 Sekunden langsamer fährt pro
Da wird man nach Augenmaß gemessen quasi.
Ja,
im
ja.
Sinne des Sports.
Typische.
Ja, genau. Aber
noch ein paar Sachen Sport.
Auch noch zu sagen. Ja. McLaren, habe ich das Gefühl, die sind komplett von gut.
Oh ja, böse. Oh ja.
Piastri hat Norris wirklich unter Kontrolle. Ja, dem einen wurde das Rennen, ich glaube, Norris hatte Damage von Piastri. Nico Hülkenberg übrigens auch. Von einer Startkollision. Ja, deswegen war das Rennen beim Nico ein bisschen beschädigt, aber auch bei Piastri und Norris ging es gar nicht. Norris 17., Piastri 15., Nick de Vries, schweres Wochenende, der ist 14. geworden. Alfa Romeo irgendwie auch, mehr Licht als Schatten. Zhou macht wirklich einen guten Job im Vergleich zu Bottas, aber sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Schauen wir mal, wie das da bei dir noch weitergeht. Ansonsten, glaube ich, können wir feststellen, Haas arbeitet teamdienlich. Da hat der Nico auch nicht mehr den Magnussen dann attackiert, als es mal ging. Aber ansonsten, glaube ich, wissen wir, wer hinten im Feld steht.
Wir wissen auch, wer ganz hinten im Feld steht. Weit abgeschlagen, ohne Chance, aus eigenem Verschulden. Und ich sag mal so, Moritz, die 107%-Regel hast du auf jeden Fall momentan nicht erreicht. Ja, ja. In unserem Fragespiel, in dem es 7-1 steht, für mich 7-1 in Zahlen, 7 von 9 Punkten habe ich schon geholt, du hast 1 von 9 geholt, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Vielleicht geht mein Streak heute weiter in unserem Fragespiel, in dem wir uns jeweils 2 Fragen stellen, eine leichte, eine schwere, die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt 1 Punkt. Moritz, ich würde sagen, du darfst dir deine erste Frage gerne aussuchen.
Wie immer die schwere, bitte.
Okay. Und zwar, Fernando Alonso hat jetzt finalmente sein 100. Podium geholt in der Formel 1 an diesem Wochenende. Meine Frage an dich wäre, wo hat Fernando Alonso eigentlich die meisten Podiumsplätze geholt? Auf welcher Strecke?
Okay.
A, in Brasilien, B, in Australien oder C, in Deutschland?
Deutschland.
Ja, liebe junge Formel-1-ZuhörerInnen, es gab mal einen großen Preis von Deutschland. Lange ist's her, ist aber trotzdem falsch. Es war in Brasilien. 8-mal hat er in Brasilien
8-mal, okay, krass.
Ja, das ist schon krass. Also ich glaube in Deutschland, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt bei den anderen, aber Deutschland glaube ich 5-mal oder 4-5-mal und Australien auch 6-mal oder sowas. Also es ist schon beeindruckend, wenn man sich plötzlich anschaut, wie lang Fernando Alonso schon weit vorne mitfährt. Die ersten Podium alle, sowohl Brasilien, Australien, Deutschland, 2003.
Okay.
Und dieses Jahr ja auch schon 2 dazugeholt. Insofern, es bleibt beim 7-1.
Okay.
Ich bekomme bitte meine leichte Frage.
Die leichte Frage, okay. Und zwar, du hast es schon erwähnt, Fernando Alonso's 100. Podium. Er ist erst der 6. Fahrer, der das geschafft hat. Wer von folgenden Fahrern gehört nicht zu denen, die über 100 Podien haben? Es ist A, Kimi Räikkönen, es ist B, Alain Prost oder C, Ayrton Senna.
Alain Prost.
Das ist leider falsch. Die hat nämlich 106 Podien. Hätte ich auch nicht gedacht.
Krass.
Und Ayrton Senna hat in seiner leider verkürzten Rennzeit nur in Anführungszeichen 80 geschafft. Kimi Räikkönen hat 100.
Ja, crazy. Krass. Hätte ich tatsächlich als letztes getippt, Senna, weil Senna halt so in dem Mythos Senna so unglaublich dominant ist, dass man sich denkt, aber ja, klar, er hat natürlich auch nicht die Zeit gehabt wie ein Fernando Alonso, der gefühlt 80 Jahre vom Lenz fährt. Dann kriegst du noch die leichte Frage beim Stand vom 7-1.
Ja.
Nochmal Applaus an den Grande Fernando, 100. Podiumsplatzierung. Wo holte er sein erstes Podium seiner Karriere? A. In Brasilien, B. In Spanien oder C. In Malaysia?
Nochmal?
Sein erstes Podium?
Hab ich schon verstanden.
Brasilien, Spanien oder Malaysia? Das Jahr weißt du ja jetzt schon.
2003 war das, ne?
2003.
Malaysia?
Das ist richtig.
Ja?
Nicht schlecht. Sehr gut. Ja? Wir haben letzte Woche erst in unserer Folge ein kleines Special drangehängt über den großen Preis von Malaysia, das ihr euch gerne nachhören könnt, falls ihr es noch nicht getan habt. Und der Moritz kriegt einen Punkt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Mein zweiter Sieg.
Ja, genau. Ich bekomme übrigens hat er in allen drei, auf allen drei Strecken 2003 Podiums geholt.
Also war mir nicht auch vorgegangen. Ich dachte mir, wann war welches Rennen?
Ja, das haben wir schon. Aber weiß man ja auch nicht immer.
Absolut.
Naja,
deine,
dann kriege ich noch mal eine schwere Frage.
Ja. Wie oft gewann Sergio Perez bislang auf einem Straßenkurs?
Boah.
A, dreimal, B, viermal oder C, fünfmal?
Da muss man ja fast definieren, was ein Straßenkurs ist. Also Monaco offensichtlich, Baku, Jeddah, Singapur, Valencia war, glaube ich, noch ein Straßenkurs.
Miami.
Wo?
Miami.
Aha. Dreimal, viermal, fünfmal. Ja, da muss ich jetzt ehrlich gesagt fast raten, aber ich würde mal sagen, Perez hat gefühlt 8 Siege geholt. Dann würde ich mal hingehen und sagen, der Mann hat 3-mal auf einem Straßenkurs gewonnen.
Es war erst Sergio Perez 5. Rennerfolg. Und er ist der King of the Streets. Er hat nämlich 4-mal davon auf dem Straßenkurs gewonnen. Der letzte eben in Jeddah, davor in Singapur, davor in Monaco und davor in Baku. Und davor seinen ersten Triumph im anderen oder im zweiten Layout in Bahrain.
Ich bleibe das erste Mal dieses Jahr im Fragespiel ohne Punkte.
Ja.
Das ist natürlich nicht gut. Ich habe einen ganz anderen Anspruch an mich selbst. Du hingegen hast dich mal selber übertroffen mit deinem Punkt. Es steht 7-2
ja.
Nach der 4. Ausgabe unseres Fragespiels in der 4. Staffel. Ich würde sagen, Moritz,
ja.
Bitte. Zuallererst mal danke an alle, die zugehört haben und so weiter. Wir verbleiben erstmal so. Ich glaube, in 2 Wochen geht's erst weiter. Das ist ein ganz komischer Zeitplan aktuell in der Formel 1. Genau, 2. April, Sonntag, 2. April, großer Preis von Australien. Der wird sehr früh stattfinden. Also eventuell nehmen wir sogar dann an einem Sonntag noch die Folge auf. Ansonsten, wie gewohnt, am Montag. Folgt uns gerne, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auf allen Streaming-Plattformen, Spotify, Deezer, Apple etc. oder direkt auf Instagram, Moritz.
Genau, unter @lightsout_f1boxentalk.
Wunderbar, dann danke ich dir. Du hast heute einen freien Tag, ich muss jetzt zur Schicht. Und dementsprechend würde ich sagen, du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
Genau, und zwar ist es für Sergio Perez das erste Mal, dass er Erster wurde und Max Verstappen Zweiter wurde. Und für Max Verstappen ist es erst das zweite Mal überhaupt, dass er bei einem Red Bull Doppelsieg hinter seinem Teamkollegen landete. Das zweite Mal war in Malaysia 2016, als Daniel Ricciardo gewonnen hat und Max Verstappen Zweiter wurde. 2016 wurde Nico Rosberg Weltmeister und nicht Max Verstappen, aber kein Red Bull. Ich glaube, mehr kann man da jetzt auch nicht draus folgern. Und wir freuen uns jetzt schon auf Australien. You know what I need, want you to see everything. See you.